Deutschlandfunk, eine Welt.
Noch etwas frischere Eindrücke aus Nordkorea hat Christian Tags. Er leitet das Korea-Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul und ist gestern aus Pyongyang zurückgekommen. Herr Tags, wie frei können Sie sich denn vor Ort bewegen, wenn Sie in Nordkorea unterwegs sind?
Nicht sehr frei. Wir haben immer Begleiter mit uns. Wir werden am Flughafen abgeholt, wir werden zum Hotel gebracht. Und eigentlich haben wir immer Menschen um uns, ja, die darauf achten, dass wir uns dann eben tatsächlich auch dort bewegen, wo es schicklich ist. Allerdings muss ich Ihnen auch sagen, das Ganze konnte man früher auch durchaus schwieriger sehen. Zum Beispiel, als ich im April dort gewesen bin, da hatte ich als Begleiter meinen Regionalbüroleiter von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Der ist Marathon-Finisher und der fragte eben, ja, ich würde gerne weiter trainieren und würde gerne morgen joggen gehen in Pyongyang. Das war überhaupt kein Problem. Dann ist er da seine 10 Kilometer gelaufen und das wäre eine Sache gewesen, die ich mir vor einem Jahr so nicht hätte vorstellen können. Und da waren wir alle angenehm überrascht.
Sie sagen, vor einem Jahr hätten Sie sich das nicht vorstellen können. Woran liegt das Ihrer Meinung nach? Also gibt es tatsächlich diese Öffnung nach den Gesprächen mit Trump und nach den Gesprächen mit dem südkoreanischen Präsidenten?
Natürlich, dieses Jahr 2018 war ein ganz besonderes Jahr in den Beziehungen zwischen der Demokratischen Volksrepublik Korea und der Welt, muss man sagen. Es war ja nicht nur mit Donald Trump, es war ja auch eben mit dem Süden, mit der Republik Korea hier auf der koreanischen Halbinsel. Das war ein ganz besonderes Jahr. In der Tat, ja, das sind Dinge, die ich mir vor einem Jahr so nicht hätte vorstellen können, würde aber auch sagen, ich kann es mir leider wieder vorstellen, dass es wieder schwieriger werden könnte.
Gehen wir später nochmal drauf ein. Ich möchte trotzdem nochmal darüber sprechen, wie das bei solchen Besuchen, bei solchen Reisen von Ihnen abläuft. Können Sie Vorschläge machen, da und da möchte ich gerne hinreisen und wird das dann in der Regel ermöglicht oder wird das Programm vorgegeben?
Also wir gehen da hin wegen einer Arbeitsebene. Die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit führt dort Workshops durch. Wir versuchen, Wissenstransfer zu organisieren. Im konkreten Falle sprechen wir jetzt seit dem letzten Jahr über Umweltpolitik, fokussieren uns ganz stark auf Wasser. Das heißt, unser Hauptziel ist, dass wir dorthin gehen und einen zweitägigen Workshop mit Fachexperten zum Thema Wasser durchführen. Das ist also jetzt nicht die große Politik, die wir machen, sondern wir versuchen da tatsächlich eben auch so auf das Leben der Menschen einen positiven Einfluss zu nehmen, indem wir zum Beispiel einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass sauberes Trinkwasser bereitgestellt wird und dieses. Also ist erstmal alles Arbeitsebene, aber Ihre Frage hat natürlich ganz konkreten Hintergrund und es wird ja freundlicherweise auch immer angeboten, außerhalb dieser Workshops auch vielleicht noch Besichtigungen vorzunehmen. Da können wir Vorschläge machen und da sehe ich doch eigentlich auch eine ganz große Offenheit, muss ich sagen, dass wir das eine oder andere dann eben sehen können.
Wie häufig sind Sie vor Ort?
Wir versuchen so 3-mal im Jahr so einen Fachleute-Workshop durchzuführen und das klappt mal mehr, mal weniger gut. Unsere Stiftung ist seit 2003 im Lande und es gab, wie Sie sich gut erinnern können, wahrscheinlich in den Jahren 2016 bis 2018 einen quasi Stillstand des Austauschs miteinander. Das war die hohe Zeit der Atombombentests und der Raketentests und wo man sich ja hier auf der koreanischen Halbinsel auch am Rande eines Krieges wähnte. Da haben wir gar nichts machen können. Aber unser Ziel ist eigentlich, 3-mal jährlich einen Workshop durchzuführen.
Herr Tags, wir haben gerade von einer Kooperative gehört, die auch mit der Hilfe des Roten Kreuzes katastrophenresistenter geworden ist. Aber wie sieht es im Rest des Landes aus? Die Vereinten Nationen sprechen davon, dass 40% der Bevölkerung von Hungersnot bedroht sind. Sie kommen ja gerade aus Nordkorea zurück. War auch Ihr Eindruck, dass die Versorgungslage dramatisch ist?
Ich hatte ja vorhin schon bei anderer Gelegenheit gesagt, dass sich unsere Aufenthalte ja ganz stark auf Pyongyang konzentrieren. Das wäre jetzt sehr anmaßend, wenn ich sagen wollte, wie die Ernährungssituation in der Weite des gesamten Landes ist. In Pyongyang können wir so etwas nicht feststellen, aber ich muss da ganz klar sagen, da sind unsere Einblicke, die wir eben bekommen, auch durch die Betreuung, die wir erfahren, sind da tatsächlich sehr begrenzt. Wir müssen uns verlassen auf die Berichte, die die Vereinten Nationen erstellen. In dem Bericht aus dem Frühjahr, da war ja die Rede davon, dass man hier sehr, sehr schwierige Erntesituationen haben würde in diesem Jahr und dass man tatsächlich mit einer großen Hungersnot rechnen müsse. Das hat sich jetzt so in den Gesprächen, die ich geführt habe, nicht mehr so angespannt angehört. Nichtsdestotrotz, die Arbeit, die dort gemacht wird, ist eine ungemein wichtige, auch was die internationale Zusammenarbeit betrifft. Und das hat ja doch auch große Dimensionen. Sie haben von den 50.000 Tonnen Reis, die die Republik Korea, also der Süden, dem Norden zur Verfügung stellen wollte, über das World Food Program. Da haben wir jetzt gerade gelesen, gestern habe ich das gelesen, dass diese Ankündigung mehr als schwierig in die Tat umzusetzen ist, wenn es bis Ende September über die Bühne gehen soll. Und man hat immer gesagt, ausländische Hilfen müssen kommen, bevor die nächste Ernte eingefahren ist, um da tatsächlich auch da eine Lücke zu vermeiden. Wir haben gehört, dass die Nahrungsmittelrationen reduziert worden sind. Das ist alles stimmt genug. Bei vielen fehlen uns aber tatsächlich die genauen Zahlen. Um eine noch, da beziehe ich mich jetzt auch auf die Vereinten Nationen. Es ist knapp die Hälfte der Bevölkerung offensichtlich von unzureichend, vor allem von einer Mangelernährung. Es geht nicht nur um die schiere Menge von Nahrungsmitteln, sondern eben auch um deren Bestandteile betroffen. Das halte ich schon für ausgesprochen besorgniserregend. Also das ist schon sehr, sehr heftig.
Das Regime hat gestern erst eine Reduzierung der UN-Präsenz im eigenen Land gefordert. Könnte das die Versorgungslage noch verschlimmern?
Ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, dass das die Versorgungslage unmittelbar verschlimmern würde. Aber ich habe eben das World Food Program zum Beispiel genannt. Wenn jetzt zum Beispiel von außen Nahrungsmittelhilfen kommen würden, wie die angesprochene Hilfe aus dem Süden, Nordkorea würde ja nie etwas aus dem Süden annehmen an Nahrungsmittelhilfe. Das müsste über das World Food Program laufen. Und das heißt, wenn da tatsächlich dann nur noch wenige oder keine Mitarbeiter mehr sind in diesen UN-Agenturen, dann könnte das schon sehr, sehr starke Auswirkungen haben.
Herr Tax, lassen Sie uns über den Dialogprozess mit Trump und Moon sprechen. Sie haben das ja vorhin schon ein bisschen angedeutet. Was haben diese Treffen in der Substanz gebracht?
Diese Treffen haben in der Substanz gebracht, dass sie einen Auftakt gebildet haben, würde ich mal sagen. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir am 31. Dezember 2017 standen und was dieses Jahr 2018 an Veränderungen und Neuerungen gebracht hat, die uns ja wirklich allen irgendwie den Atem genommen haben. Also auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Aber man hat natürlich mitunter den Eindruck, dass die Länge der Reise nicht allen klar ist, auf die man sich da miteinander begibt. Ich will damit sagen, wir haben natürlich jetzt mehrere Gipfeltreffen gehabt von Donald Trump und Kim Jong-un. Wir hatten den Hanoi-Gipfel im März des vergangenen Jahres, der ja auf eine Art und Weise dann endete, die als ernüchternd bezeichnet werden muss. Ich persönlich bin eigentlich ein großer Freund von Symbolpolitik und gerade in diesem Falle war ich es auch. Aber es ist natürlich nichts nachgekommen. Wir stehen im Augenblick an einem Punkt, wo der Dialog praktisch völlig unterbrochen ist. Es sind gegenseitige Vorwürfe, die im Raum stehen. Und wenn ich Ihre Frage jetzt sozusagen vom augenblicklichen Status quo angefangen hätte zu beantworten, würde ich gesagt haben, naja, es ist ernüchternd. Wir stehen eigentlich im Moment mit leeren Händen da. So schlimm sehe ich es aber nicht, weil es ist ein Prozess, der ist begonnen worden im Jahre 2018. Er ist nicht beendet worden. Man ist jetzt tatsächlich wieder sehr viel stärker in den verbalen Attacken, die da gefahren werden. Wenn Sie sich überlegen, dass Mike Pompeo, der amerikanische Außenminister, jetzt ja vor ein paar Tagen von einem Rogue Behavior, ein schurkenhaftes Benehmen Nordkoreas gesprochen hat, dann sind wir in dem Vokabular, in dem wir schon mal gewesen sind, als, ich glaube, es war George Walker Bush, eben die Schurkenstaaten definiert und aufgezählt hat. Und Das ist natürlich bedauerlich, dass man jetzt im Umgang wieder so weit gekommen ist, dass man nicht nur einen Stillstand hat, sondern tatsächlich auch im Vokabular zurückfällt, dass wir eigentlich hofften, überwunden zu haben.
Wie erklären sich das Ganze? Also manche hier in Deutschland sagen ja, das Ganze war eine bizarre Showveranstaltung zwischen einem Diktator und einem Mann, der Diktatoren auch offenbar irgendwie gar nicht so schlecht findet. Aber es ist nichts geblieben.
Ja, also wir haben ja so in jeglicher Beziehung im heutigen Leben den Begriff der Nachhaltigkeit. Das ist noch nicht nachhaltig gewesen, was wir bisher gehabt haben. Das Problem scheint mir tatsächlich zu sein, dass wir, oder die Konstellation, lass es mich Konstellation nennen. Wir haben da zwei sehr, sehr starke Führer, die miteinander zu tun haben, die von sich auch sagen, wir werden das miteinander besprechen. Wir machen das in diese Gipfeltreffen hineingehen, ohne dass die ordentlich vorbereitet sind. Als wir damals den Singapur-Gipfel hatten im Juni 2018, da hatten wir alle so ein sehr beklommenes Gefühl, die sich damit ausführlicher und tiefergehend befassen. Nämlich, wir fanden, es ist nicht ausreichend vorbereitet gewesen. Das haben wir in Hanoi wieder gehabt im März diesen Jahres. In Deutschland haben wir den Begriff von der Mühe der Ebene, dass man eben tatsächlich sich auch in Unterhändlergesprächen auf Arbeitsebene Monate, und zwar anstrengende Monate, miteinander auseinandersetzen muss. Das Ernüchternde ist ja, dass wir bis heute eigentlich kein gemeinsames Verständnis von dem Begriff Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel haben. Was bedeutet das eigentlich? Da gibt es kein gemeinsames Verständnis. Und wenn ich sage, die Mühen der Ebene, dann haben wir es plötzlich mit einem Problem zu tun, wo ich sage, ja, man muss manchen dann auch erklären, dass die Welt und manche Weltprobleme sich nicht in 240 Zeichen bei Twitter tatsächlich sammeln und gar lösen lassen.
Ja, für den amerikanischen Präsidenten nicht immer ganz verständlich. Der Vizeaußenminister Nordkoreas, der wurde kürzlich mit dem Satz zitiert, unsere Erwartungen an einen Dialog mit den USA schwinden allmählich und wir werden dazu gezwungen, alle unsere bisherigen Maßnahmen zu hinterfragen. Was könnte das konkret bedeuten?
Naja, das könnte konkret bedeuten zweierlei. Lass mich ganz kurz nochmal darauf hinweisen, dass Nordkorea vor einigen Wochen ja gesagt hat, so, wir geben den Amerikanern jetzt noch bis zum Ende 2019 Zeit, ihre Gedanken zu ordnen und mit uns den Dialog so fortzuführen, dass er auch für uns fortführbar ist und dass er auch für uns sinnvoll erscheint. Im Jahre 2018, im Frühjahr 2018, hat Kim Jong-un in einer großen Rede vor dem Parlament verkündet, dass die Zeit der Aufrüstung und dass man sich so stark auf das Militärische konzentrieren musste, jetzt vorerst zum Ende gekommen ist, weil es eine erfolgreiche Zeit war, es ein erfolgreicher Abschluss dieser Bemühungen gewesen und man sich jetzt vollkommen auf die Entwicklung der Wirtschaft und mithin eben auch die Verbesserung des Lebens der Menschen, das ja nicht immer entbehrungsarm ist, auch konzentrieren wolle. Das hat viel, viel Aufsehen erregt. Und meine Sorge wäre, was es eben bedeuten könnte, wenn tatsächlich diese Gespräche nicht konstruktiv fortgeführt werden, aus welchen Gründen auch immer, man sich dann eben wieder dieser Doppelgleisigkeit entsinnen würde, dass man nämlich sagt, wir wollen die Wirtschaft entwickeln, wir können aber die Rüstung und die Wehrhaftigkeit unseres Landes, der Demokratischen Volksrepublik Korea, nicht außer Acht lassen. Und deswegen sind wir gezwungen, eben tatsächlich unser Waffenprogramm auch fortzusetzen. Da gibt es auch erste Anzeichen, dass da ein gewisses Umdenken auch geschieht. Und vielleicht noch ein letzter Satz zu diesem Thema. Es ist natürlich auch so, wir sehen hier immer natürlich einen starken Führer, den Supreme Leader, den ja auch jetzt per Verfassungsänderung die Stärkung Kim Jong-uns in der Position des Landes noch einmal festgeschrieben worden ist. Aber natürlich gibt es auch in der Demokratischen Volksrepublik Korea Diskussionen über den richtigen Weg, der einzuschlagen ist. Und wir können davon ausgehen, dass diese Diskussionen auch jetzt im Augenblick stattfinden und dass die natürlich andere Verläufe nehmen können, wenn man da tatsächlich keine Erfolgsaussichten sieht in diesen Gesprächen, aus eigener Sicht.